Nach der schlechten Leistung im Spiel gegen Aachen hat Rot-Weiß Essen sich gestern an der Hafenstraße ein bisschen den Frust von der Seele geschossen. Ein 5:1 haben die Fans da gestern gegen Hannover 2 gesehen. Jetzt wartet am Wochenende aber schon die nächste schwere Aufgabe. Dann geht es auf die Bielefelder Alm. Arminia steckt noch mitten im Aufstiegsrennen. Da braucht es einiges für Rot-Weiß Essen, um da einen Punkt mitzunehmen. Parallel ist das Transferfenster noch geöffnet. Wir sprechen darüber, wie die Stürmersuche für RWE läuft und ob RWE sich vielleicht noch auf der einen oder anderen Position zusätzlich verstärken sollte.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Sagen wir, starten direkt rein. Ich stelle noch meine Gäste vor. Aber zu meiner Linken Martin Herms.
Hallo.
RWE-Reporter. Zu meiner Rechten Christian Wozniak vom Reviersport.
Hallo zusammen.
Ich bin Kira. Starten wir direkt rein. So, nach dem Scheißspiel gegen Aachen,
kann man
so haben wir es eigentlich hier zusammengefasst, hat RWE sich gestern mal so richtig den Frust von der Seele geschossen, oder?
Das stimmt schon. 5:1
gegen Hannover war vielleicht nicht unbedingt mitzurechnen, aber ein Befreiungsschlag, ne?
Ja, die Mannschaft musste liefern, die Mannschaft hat geliefert. Von einem Befreiungsschlag würde ich jetzt nicht reden. Das, glaube ich, den Begriff können wir, glaube ich, erst in den Mund nehmen, wenn es mal gelingen sollte, mal Überraschungskuh zu landen, wie beispielsweise in Bielefeld oder Wien, also sogenannte Bonuspunkte. Aber das war schon gestern extrem wichtig, nicht nur aufgrund des Ergebnisses, was ja auch positiv war, aufgrund des Torverhältnisses. Da hat man ja fast noch einen extra Punkt noch gewonnen gegen einen direkten Konkurrenten. Aber auch wenn man sich so die anderen Ergebnisse anschaut, da war RWE ganz klar Gewinner dieses Spieltags. Essen war die einzige Mannschaft aus der unteren Tabellenhälfte, die ihr Spiel gewinnen konnte. Hat dadurch wieder Anschluss gefunden an das rettende Ufer. Jetzt sind dann so Teams wie Mannheim, Stuttgart, selbst 1860 München wieder in Schlagdistanz. Und war natürlich für Essen ein gelungener Sonntag.
Szene des Spiels.
Ja, ich würde sagen, wir zoomen mal direkt rein. Dann fange ich bei dir an, Wotzi. Was hast du dir für eine Szene rausgesucht?
Szene des Spiels, direkt die 5. Minute. Ich glaube, viele werden mir da recht geben, dass die ersten 4-5 Minuten ganz klar an Hannover gingen und manche haben schon vielleicht das Schlimmste befürchtet. RWE kam kaum aus der eigenen Hälfte heraus und dann habe ich so die Bank beobachtet. Uwe Koschinat wurde zum ersten Mal böse, sage ich mal, emotional, hat die zwei Finger in den Mund genommen, lautstark gepfiffen und gezeigt, hat zu Jasula den Augenkontakt gesucht und gezeigt, wir müssen anschieben, nach vorne. Ja, und dann fiel schon fast prompt das 1:0 und nach dem 1:0 wirkte RWE wie befreit, hat ganz anders agiert als eben in den Anfangsminuten, Sekunden. Und das war für mich so die Szene des Spiels, so der Startschuss zur RWE-Gala.
Das ist ein guter Punkt, Wotzi, weil ich das auch, es gab viele Phasen in diesem Spiel, in denen RWE zu tief stand. Vor allen Dingen auch nach der Halbzeit, da gab es ja 10 Minuten, das war ein richtiges Powerplay.
5 Minuten Hannover. Erste Halbzeit, 10 Minuten
genau,
zweite.
Genau, so, da stand die Kette einfach viel zu weit hinten drin und erst dann, als angeschoben wurde, lief es dann deutlich besser.
Wir haben immer die Offensive kritisiert und dass da zu wenig Tore geschossen werden. Gestern jetzt mal 5, gut, kein Stürmer hat jetzt getroffen, aber ist ja im Endeffekt egal, 5 Tore. Kann man nicht meckern, ne?
Nee, wir haben 5 Abwehrspieler getroffen, ist aber auch völlig egal, weil die beiden Stürmer halt auch einen riesen Job gemacht haben. Safi und Martinovic, was sie da abgebrannt haben an Metern, sind ja wirklich sehr, sehr schwer zu greifen. Beide rasend schnell, kombinationssicher gestern auch gewesen. Es hat schon richtig gut funktioniert, muss ich sagen. Und ich glaube auch die Systemumstellung hat Rot-Weiß Essen sehr geholfen auf 3-5-2. Ich glaube, rückblickend hätte man es wahrscheinlich auch so in Aachen lieber gespielt. Hinten mit 3 Innenverteidigern, das ist natürlich dann auch ein Vorteil bei Standardsituationen, ne? Also sind ja gestern 3 Treffer nach Standards gefallen, wenn du halt 3 starke, kopfballstarke Innenverteidiger auf dem Feld hast, dann hilft dir das auch nochmal weiter. Thema Standards wollte ich auch nochmal erwähnen, das wäre dann meine Szene des Spiels gewesen, die 8. Minute, das 1:0 für RWE. Ja, diese Einwürfe von Tom Mustier sind kein Zufall mehr. Also ist jetzt schon das 2. Tor, das dadurch entstanden ist. Ich habe es beim Training häufiger beobachtet. Es wird auch wirklich akribisch geübt. Man sieht ja auch, diese Einwürfe von Mustier kommen ja genau runter, ne, da wo sie hin sollen, nämlich auf Zielspieler Schulz, der dann mit dem Kopf verlängert. Und dann wird's halt immer brandgefährlich. Und alleine das ist schon eine Qualität, die Mustier da reinbringt, die ihn ja fast schon unverzichtbar macht für das Spiel.
Uwe Koschiner-Taktik füge ich gerne hinzu. Jahrelang in der Regionalliga bei Fortuna Köln, später in der 3. Liga, hatte er auch seinen Tom Mustier in Sebastian Zinke, einem ehemaligen Rot-Weiß-Essen-Spieler. Der konnte die Einwürfe auch so rein schlagen, reinwerfen. Und Koschinat hat es nachher auf der PK auch gesagt, Martin, ne?
Ja.
Wenn du den ersten Kopfball gewinnst nach diesem langen Einwurf, dann wird es brandgefährlich und dann ist das für die angreifende Mannschaft immer von Vorteil, weil dann ist Gewusel. Ist
immer ein Knubbel, das ist schon eine zweiten
Waffe,
Ball.
Das ist eine Waffe, eine neue Waffe. Und das ohne einen Standardtrainer.
Das können wir auch nochmal betonen. In diesem Zusammenhang muss man sich ja fragen, was in der Hinrunde gemacht wurde oder welche Daseinsberechtigung der Standardtrainer hatte, der in der Hinrunde
ich
da war.
Ich glaube, kein Standardtor, Martin,
oder? Doch, am ersten Spieltag gegen Aachen.
Am ersten Spieltag.
Nach einer Ecke ein Tor, danach ist nichts mehr passiert. Und das ist halt eben extrem wichtig, ne? Gerade in engen Spielen. Gestern war es ein Dosenöffner. Wenn du nach Standardsituationen gefährlich bist, dann hilft dir das schon enorm weiter. Davon hat man in der Hinrunde überhaupt nichts gesehen. Und
das ist ein Element, das
er reingebracht hat.
Man hat ja auch die Spieler, die den Kopf reinhalten können, ne?
Natürlich.
Also so ein Kraulich, wenn der da vorne lauert zum Beispiel.
Kraulich, ne? Schulz, Rios Alonso ist nicht groß, aber ist trotzdem kopfballstark.
Ich habe gestern noch gesagt, mit Jasula haben sie noch Zentimeter dazu gewonnen im Winter, ne? Also Rot-Weiß Essen ist jetzt groß geworden. Also allein durch Jasula ist noch. Das ist, wenn man.
Gutes Stichwort, Jasula, der hat gestern sein Debüt gegeben, war ja lange irgendwie unsicher und eigentlich sollte er, glaube ich, gar nicht spielen oder vom Arzt war das eher, sagen wir mal, nicht empfohlen.
Naja, wir haben ihn gestern natürlich gefragt nach diesem Spiel, sollte uns mal so durch diese letzten Tage nehmen, nach dem Aachen-Spiel auch, also den hat es wirklich sehr, sehr schwer erwischt, eine Grippe mit Fieber und es sah überhaupt nicht danach aus, als könne er am Sonntag gegen Hannover spielen. Der Arzt hatte wohl auch davon abgeraten zu Wochenbeginn. Dann wurde es halt ein bisschen besser. Und dann hat er gesagt, ich habe mich irgendwie schuldig gefühlt. Ich wollte. Und er weiß ja auch, ne? Er wurde geholt, um jetzt sofort zu helfen. Und wenn ich jetzt sofort die ersten beiden Spiele verpasse und die Mannschaft verliert, dann ist alles für die Katz möglicherweise. Und dann hat er sich eben auf dem Platz gequält. Er sagte selbst, er war nach 20 Minuten kaputt. Aber das ist ein erfahrener Mann. So, der weiß ganz genau, wie man sich die Kraft dann einteilt. Ja. Ne, der strahlt was aus. Und er hat jetzt keine riesen Meter da gemacht, aber alleine nur ein Signal und ein Wohlfühlfaktor für die Mannschaft. Christian, wir kennen es ja auch aus dem Amateurfußball, wenn deine Besten dabei sind in der Kabine, ist immer ein ganz anderes Gefühl.
Fühlst du dich stärker vom Kopf her?
Fühlst du dich vom Kopf her stärker, weil das eine Persönlichkeit ist. Die Leute wissen auch, wo der überall gespielt hat. Und alleine schon seine Präsenz vor der Abwehr hat enorm geholfen.
Sieht man aber auch, dass er quasi direkt so seine Rolle auch angenommen hat, ne? Die man ihm natürlich auch jetzt zutraut und wofür er geholt wurde. Aber dass er direkt auch sagt, er fühlt sich irgendwie verantwortlich schon nach dem ersten
Leader.
Spiel.
Rot-Weiß hat keinen Leader gehabt im Zentrum vor der Abwehr. Ne? Das habe ich ja auch an der Stelle vor einer Woche in Anwesenheit der Sportchefs gesagt, dass es ein grober Fehler war, keinen Ersatz für Vinko Schapina verpflichtet zu haben. Jetzt hat man den geholt, jetzt hat man da nachkorrigiert und den Effekt hat man dann direkt gemerkt. Ist natürlich nur ein Spiel, dürfen wir jetzt nicht überbewerten, aber ich denke schon, dass der Mannschaft helfen wird.
Du brauchst Persönlichkeiten, das nochmal als Ergänzung. Du hast eine Persönlichkeit in der Abwehr mit Michael Schulz, du hast jetzt im defensiven Mittelfeld eine Persönlichkeit, du hast mit Martinovic eine Persönlichkeit, mit Ahmed Aslan, du hast so 3-4 Persönlichkeiten. Das eine Mannschaft muss immer ordentlich zusammengebaut werden und ohne diese Bausteine geht das nicht. Und Jasula auch nochmal ganz kurz eine Ergänzung. Er hat jetzt ich fand den jetzt nicht gut, fußballerisch, spielerisch, aber wie er sich bewegt, wie er spricht, der hat ja so viel gesprochen. Ich habe ihn ganze Zeit nur gestikulieren sehen, Anweisungen hat er gegeben, gestikulieren in Form von positiven Dingen. Er war derjenige, die Spieler haben sich nach ihm gerichtet. Koschinat hat es mal genannt, glaube ich. Ankerpunkt, Blitzableiter in schlechten Situationen und das hat er. Und wenn er mal topfit ist, dann werden wir sehen. Dann kann er sicherlich auch fußballerisch der Mannschaft noch was geben.
Wenn wir gucken, wer da gestern sonst noch so auf dem Platz stand und wen man vielleicht positiv heraushebt. Ich glaube, den habt ihr auch in euren Noten, die ihr immer vergebt, positiv herausgehoben. Muss man noch über Lukas Brumme sprechen, ne?
Definitiv. Also auch bemerkenswert die Geschichte bei Lukas Brumme. Der hätte eigentlich auch nicht in der Startelf stehen sollen. Also ich war ja in der letzten Woche bei den Trainingseinheiten dabei und habe dann gesehen, welche vermeintliche Startelf Koschinat Mitte der Woche da ins Rennen geschickt hat. Und da gehörte Lukas Brumme nicht dazu. Und Koschinat hat es nach der PK dann auch zugegeben. Eigentlich sollte dann Matti Wagner auf der linken Schiene spielen, weil Brumme natürlich auch extrem enttäuscht hat, ne, als Führungsspieler in Aachen. Und bei Matti Wagner gab es aber ein Veto von Seiten der medizinischen Abteilung. Da hieß es, aufgrund seiner muskulären Probleme käme ein Einsatz von Beginn an noch zu früh. Deswegen durfte Brumme dann spielen und hat dann seine ganze Qualität einfach gezeigt, vor allen Dingen im Spiel nach vorne. Ich glaube auch, dieses 3-5-2 auf der Schiene liegt ihm einfach deutlich besser, weil er da nicht so viele Defensiv-Zweikämpfe in der Nähe des Strafraums führen muss, weil er dann nach vorne arbeiten kann, genau wie Altschberger auf der anderen Seite. Und dann hat man einfach gesehen, was der Junge halt wirklich drauf hat.
No, Martin, ich sag immer, Piano, ruhig bleiben, es war Hannover 96. War. Lukas Brumer hätte ich jetzt gerne in Bielefeld gesehen. Da ist er gesperrt. Hannover 96, Rot-Weiß Essen hat von 5 Spielen bislang 2 gegen Hannover gewonnen. Lukas Brumer hat von seinen 6 Scorern 5 Scorer gegen Hannover gemacht. Und ich hätte ihn jetzt gerne wirklich in Bielefeld gesehen. Dann könnte man sagen, dass Brumer wieder in Form ist. Er ist wieder dann gegen Haching dabei im Heimspiel. Wird ihm auch gelegen kommen. Also ich sag trotzdem, ruhig bleiben. Deshalb kein Befreiungsschlag, wie Martin am Anfang sagte. 21 Spieler, 20 Punkte, jetzt geht's auf die Bielefelder Alm. Es war ein guter erster Schritt. Eigentlich ein Sieg der Kategorie Pflichtsieg. Wie auch das nächste Heimspiel gegen Haching. Dazwischen sollte man im Bestfall einen Befreiungsschlag in Bielefeld landen.
Ja, lass uns gleich noch über Bielefeld sprechen, das nächste Spiel am Wochenende. Ich würde gerne noch über 2 Spieler sprechen, die nicht im Kader standen. Martin, du hast es auch geschrieben, Bojamba, Kaparos wurden gestrichen. Was ist da der Hintergrund? Ist das für euch nachvollziehbar?
Ja, es waren tatsächlich rein sportliche Gründe. Das hat Uwe Koschner nach dem Spiel bei der Pressekonferenz gesagt. Klar ist ja auch, nach diesem Spiel in Aachen musste was passieren. Es musste ein Zeichen gesetzt werden. So, und ich finde, es wäre zu einfach gewesen, jetzt ein Zweikowski, Mustikuruma, Kelsey Owusu auf die Tribüne zu setzen. Es hat dann eben dann mal 2 sogenannte Etablierte getroffen, die in Aachen noch in der Startelf standen. Und klar ist auch, es gibt keine Zeit mehr für Experimente. Du kannst nicht darauf warten, dass Jimmy Kaparos sein Selbstvertrauen wiederfindet, dass Bojamba endlich mal seine Form findet vergangener Tage. So, es muss jetzt geliefert werden. Jetzt müssen Leute auf dem Platz stehen, die der Mannschaft sofort helfen können. Und von daher kann ich es durchaus nachvollziehen, warum er sich dann für die beiden entschieden hat.
Und Kira, vielleicht ein guter Übergang gleich auch zum Thema Transfers. Ich habe mir den Mannschaftsaufstellungsbogen angeschaut und so ist mir aufgefallen, Koshinat setzt auf gestandene Spieler. Angefangen bei Jasula, der vielleicht bei 60-70% seiner Kräfte war, aber dann lieber Kaparos auf die Tribüne, den Jungs Zweikowski, den Koshinat lobt, auf die Bank, traue ich noch nicht, auf der Bank Zweikowski, Kuruma, Kaiser, Owusu, das sind alles Jungs U23-Spieler. Und in der ersten Elf eigentlich nur von den Jungen Moustier und Eitschberger, den ich fast gar nicht dazu zähle als U-Nationalspieler, weil der schon viel weiter ist als so. Der ist zu gut. Den werden wir, habe ich glaube ich schon mal gesagt, definitiv mal in der ersten Bundesliga sehen.
Ja, das ist so einer, der spielt immer, wenn er fit
genau.
ist. Ne?
Und deshalb, Uwe Koschinat hat da jetzt auch so sein Korsett. Ich vertraue in dieser Notlage, in dieser prekären Lage, den erfahrenen Leuten. Und auch ein Jasula vielleicht bei 60-70%, eher als ein Kaparos, wo ich nie weiß, ob der jetzt da ist oder nicht da ist. Oder ein Zweikowski, dem ich das vielleicht noch nicht so zutraue. Auf der anderen Seite gefährliches Spiel. Weil die Jungs aussehen, ne? Denn Jasula sagt, ich war nach 20 Minuten platt. Was soll sich so ein Kaparos oder Zweikowski denken? Denken, ja, wo trainiere ich? Ich bin topfit?
Ich bin fit.
Ja. Das ist so
ein bisschen. Es ist einfach eine Notlage. Da musst du harte Entscheidungen treffen. Da kannst du dich nicht irgendwie auf Befindlichkeiten stürzen, sondern in der Drucksituation müssen erfahrene Leute spielen. Das kann ich schon nachvollziehen.
Mhm. Top-Thema der Woche.
Ja, Entscheidung treffen muss RWE bald irgendwann auch bei der Stürmersuche. Wotzi, du telefonierst viel, kennst ganz viele Leute rund um die dritte Liga. Vielleicht kannst du uns da mal so einen eine aktuelle Wasserstandsmeldung. Wie läuft die Stürmersuche in der Hafenstraße?
Du kommentierst die, ne?
Ja, wie gerade schon gesagt, Rot-Weiß Essen benötigt definitiv Verstärkung, vielleicht auch nicht nur im Sturm, im Kader überhaupt, weil auf der Bank in der Breite fehlt etwas. Da hast du aktuell nicht so die Leute, die reinkommen und was verändern können im positiven Sinne. Finde ich auch Müsel jetzt nach seinem Rückenproblem, das ist ja nicht dieser Torben Müsel. RWE braucht etwas. Neben einem Stürmer, kommen wir jetzt mal zum Stürmer. Patrick Hopsch ist kein Geheimnis mehr. Stegmann, jetzt fehlt mir der Vorname.
Markus
Stegmann. Entschuldige, Markus. Markus Stegmann hat jetzt dann auch bei Magenta gesagt, ein sehr, sehr torgefährlicher Stürmer. Das ist schon eine Aussage, den will ich haben. Weil normalerweise äußert er sich nicht zur Wasserstandsmeldung. Da hat er einen rausgehauen, der Markus. Und die sind auch durch mit dem Spieler eigentlich. Jetzt kommt der zweite Part, der viel schwierigere. Sie müssen sich mit 60 einigen. 100, 150.000 habe ich gehört. 60 ist da auf jeden Fall in der besseren Position. Jeder weiß, RW hat Kohle. Vinko Schapina sage ich schon, ja auch, noch dir das. Aber das ist ja mittlerweile reinvestiert worden in Martinovic Jasula. Aber die Wonitsch-Kohle ist da die halbe Million oder noch nicht auf dem Konto, aber kommt definitiv. Und da kann natürlich 1860 sagen, ja, wenn ihr den wollt, unser bester Stürmer, 5 Tore, 5 Vorlagen, hat jetzt auch wieder eine Vorlage gegeben gegen Stuttgart zum Beispiel. Ja, dann ne, zum Nulltarif, so geht das nicht. Und 60 muss auch noch mal einen Stürmer holen, bevor sie Popsch abgeben. Und da sind sie noch nicht so weit, Stand jetzt, Montagmorgen, wo wir den Talk hier drehen. Mhm. Deshalb, es wird eine spannende Woche. Am Montag, nächste Woche, ist Ende mit Transfers. Es wird jetzt ganz, ganz spannend.
Was ist denn dieser Hopsch für ein Spieler? Wir haben immer gesprochen, Jansen kommt jetzt erst im Sommer, Meppen scheint sich ja querzustellen. Ja. Man braucht eine Soforthilfe.
Genau.
Was ist das für ein Spielertyp? Würde der, also passt der ins Profil?
Also er ist eine Soforthilfe, weil er nämlich voll im Saft ist. Also er spielt, er kommt vom direkten Konkurrenten, er war nicht verletzt in der Hinrunde. Er bräuchte auch, hat auch keine Anpassungsschwierigkeiten, wie jetzt beispielsweise vielleicht ein Jansen, der aus der Regionalliga kommt. Er müsste sich nicht mehr an diese Liga gewöhnen. Patrick Hopsch ist zwar nicht 1,95 Meter groß, ist aber trotzdem ein Strafraumstürmer. Ungemein kopfballstark für seine Größe. Also mich erinnerte am ehesten so an so einen Typen wie damals Sascha Wolf. Also sehr, sehr wuchtig, nicht allzu groß, hat trotzdem noch einen ganz guten Antritt dabei, erzielt auch Elfmetertore. Also ist jemand, der muss aber auch gefüttert werden im Strafraum. Mhm. Ist jetzt nicht so ein beweglicher Stürmer wie Martinovic oder wie Safi, aber flanken kann er auf jeden Fall. Also wenn er im Zentrum gefüttert wird, dann ist das jemand, der dir wirklich sofort weiterhelfen kann. Von daher denke ich schon, dass das eine passende Verstärkung wäre. Darüber hinaus war ja noch die Rede von möglichen weiteren Transfers. Christian, du hast ja noch den Namen Yassin Buchama.
Aber davor vielleicht noch eigentlich Wunschspieler. Nach meinen Informationen Joel Grodowski, der aber nicht kommen wird. Das ist nochmal ein anderes Kaliber als Hopsch. Preußen Münster, Aufstiegsfeld. Sieht alles nach Bielefeld aus. Tinte ist noch nicht trocken, soll aber in den kommenden Stunden, Tagen der Fall sein.
Wäre auch einer gewesen, aber, der da irgendwie ins Profil passt. Genau. Ne?
Bei Hopsch, bevor wir kurz zu Buchama kommen, ich setze mal eine Prognose und die ist sehr negativ. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Solange 60 keinen Nachfolger für ihn findet, die wären ja blöd. Die haben 24 Punkte, er wäre 20 Punkte. Die würden ja mit dem Feuer spielen. Wenn Hopsch in Essen funktioniert, dann reißen die Fans die Grünwalder Straße ab, wenn man den abgibt. Der ist ja voll im Saft, wie Martin sagt. Der hat 19 oder 20 Einsätze. Der kommt immer zum Einsatz. 5 Tore, 5 Vorlagen, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Also eigentlich gibt man seinem besten Mann an den Konkurrenten.
Aber ist, glaube ich, auch eine Situation jetzt, in der man sich dann auch einigen möchte, ne? Weil wenn sich der Spieler schon mit dem neuen Verein geeinigt hat und dann doch wieder bleiben muss, ist das auch wieder schwierig.
Ja,
das
ist es. Ne?
Deswegen denke ich schon, dass 60 das auch will, sonst hätten sie das ja auch gar nicht zugelassen, dass es da.
Dann wäre ja der Kontakt wahrscheinlich der Kontakt relativ schnell irgendwie abgebrochen.
Dann hätte man gesagt, pass auf, du bleibst hier, wir brauchen dich so. Und,
so läuft das ja nicht so ganz. Rot-Weiß Essen muss jetzt nicht um die Erlaubnis fragen, dürfen wir mit Hopsch verhandeln. Ne? Das ist
aber
ja,
das ist ja schon länger im Gespräch.
Wir sind ja hier nicht in so einem Märchen, in einer Märchenwelt, das läuft schon anders, das läuft auch mal hinter.
Ja, aber die haben sich auch nicht klar positioniert, die 60er. Die hätten ja auch ganz klar sagen, pass mal auf, wir brauchen den, wir setzen auf den, der bleibt bei uns. Das ist ja nicht geschehen. Von daher denke ich schon, dass die gesprächsbereit sind. Ist sicherlich am Ende eine Frage des Preises.
Immer
eine Frage des Preises, ganz klar. Aber wenn es gelingt, den zu holen, dann wäre das schon eine ordentliche Verstärkung für RB.
Ja. Und Yassin Buchama, den hätte ich persönlich schon immer gerne an der Hafenstraße gesehen, weil er einfach ein Essener Junge ist, hier aus der Essener City, ein Krieger, ein Fighter und ein feiner Fußballer. Der hat alles. Der ist hier in den Käfigen groß geworden, früher noch auf Asche, wo man Langschießen und andere Sachen gespielt hat. Und ja, der fummelt dich auf dem Bierdeckel aus, aber kann auch fighten, kann die Ärmel hochkrempeln. Ich glaube, bei Rot-Weiß Essen an der Hafenstraße, der wird sich, die Lunge aus dem Leibe rennen und der wäre heiß. Aber auch hier die Situation, Vertrag bis 2026, Auslandsofferten gibt es da in Marokko, da hat er auch schon, war ja schon mal im Probetraining in der Vergangenheit bei Rabat, beim Hauptstadtclub und wird schwierig. Weiß nicht, ob jetzt die Zeit dazu langt, dass man da nochmal man muss mit Hopsch und mit 60 noch einiges besprechen, dann noch Buchama. Wird schwierig, aber ich weiß, RWE hat ihn auf der Liste, vielleicht 5 Jahre zu spät. Ich kann eine kleine Anekdote erzählen. Mal
Herrn Jörn Novak mal eine Frage.
Jörn Novak, klar. Jörn, man kann ihn jetzt kritisieren, aber vielleicht auch in Schutz nehmen und sagen, vor 5 Jahren war Yassin noch nicht so weit. Da hat er beim SV Strahlen gespielt, dann hat er auch im Reviersport die Aussage getätigt. Der hat vor der
Haustür in Krei gespielt.
Ja, davor noch. Da hat er die Aussage getätigt, Rot-Weiß Essen würde ich umsonst spielen, 25. Mann im Kader, ich würde alles geben, mich hocharbeiten, nimmt mich bitte auf. Fast schon so ein bisschen angebiedert. Mhm. Aber ja, da war er auch, zur Wahrheit gehört auch, 2 Wochen bei Mike Terranova bei Rot-Weiß Oberhausen. Zu diesem Zeitpunkt vor 5 Jahren im Probetraining, Terranova. Wozzi reicht nicht. Oberligaspieler. Jetzt der Zweitligaspieler. Manche kommen in der Entwicklung erst später. Ist ein Spätstarter, ne? Ist jetzt, glaube ich, auch 28.
Genau.
Aber der würde einfach ja, so für das Publikum und so Gold wert sein. Wird doch sicherlich viele Fans nochmal ins Stadion bringen, seine Bros. Und ja, das wär ein cooler Transfer.
Gerne im Sommer. Gerne, ich glaube nicht, dass es jetzt passen würde, weil ich finde, man sollte es jetzt auch nicht zu sehr übertreiben mit Gefahr. Den Transfers. Mittelstürmer, keine Frage. Man hat einen Sechser geholt, Martinovic. Man hat noch einen Ersatz für Lukas Brumme geholt auf der linken Seite in Matti Wagner. Aber jetzt müsste eigentlich auch Schluss sein, weil man muss
sagst
auch
du, Hopps reicht, Martin?
Denke ich auch. Ja, ich glaube, das
auf
reicht.
Auf der anderen Seite, wenn du die Bank
aber
anschaust.
Aber du hast, guck mal, zentrales Mittelfeld, du hast doch genug. Du hast einen Torben Müsel, der auch von der Bank kommt. Das wäre ja undenkbar gewesen in der Hinrunde, dass ein Torben Müsel auf der Bank sitzt. Ich glaube, da hat sich Kostner auch schwer getan mit der Entscheidung, ihn da zu lassen. Aber ist ja trotzdem noch ein super Mann, der da kommt. Tommy Eisfeld hat einen Muskelfaserriss gehabt. Der wird ja auch im Februar zurückkommen. Das heißt, du hast ja auf der Position, wo Buchama spielt, ein Überangebot.
Hast du einen Überbedarf.
Ja. Kaparos war noch auf der Tribüne. So, über Ahmed Aslan wird aktuell diskutiert. Ich finde, er wird zu sehr kritisiert. Man schießt sich so ein bisschen jetzt so auf diesen krassen Fehlschuss gestern ein. Ding, dass er da drüber geschossen hat, so ein paar Meter, wird ihn auch am meisten ärgern.
Man hat immer diese 25 Tore von Dresden im Hinterkopf.
Aber ich finde, er hat gestern ein sehr ordentliches Spiel gemacht, war an sehr, sehr vielen Angriffen beteiligt. Klar, das Tor muss er machen, aber wenn man mal sieht, was er auch für Meter macht, ne, nach Ballverlusten, wie er nach hinten arbeitet, da gab es eine Szene in der zweiten Halbzeit, da kam er nicht zum Abschluss, hat einen Ball verloren und hat sich den in der eigenen Hälfte wieder zurückgeholt. Also der will schon, und ich glaube auch mit Jasula als Absicherung hinter ihm, kann er sich auf seine Zehnerposition konzentrieren. Und dann wird er auch wieder scoren.
Ich sage auch zu Ahmed Aslan nochmal, ich habe, als dieser Transfer fix war und auch wochenlang gedauert hat, bis er sich mit Magdeburg über eine Vertragsauflösung geeinigt hat, ich habe gedacht, boah, krass, Ahmed Aslan, das ist einer für RWE. Im Kopf hatte ich sofort, der muss 15, 20 Buden machen. Aber mittlerweile muss man sich davon freimachen, vielleicht auch als Fan, dass Ahmed Aslan so einer ist, so ein Torjäger. Der hatte eine Sahnesaison in Dresden, aber der hat mittlerweile andere Stärken. Der läuft viel, wie du sagst, der ackert für die Mannschaft. Er ist wohl nicht mehr der Spieler, der 20 Tore macht.
Nein, der ackert, der läuft. Wie gesagt, in Aachen hat man natürlich nicht viel von gesehen, weil er sich eben ja nicht in den Räumen aufgehalten hat, in denen er sich aufhalten sollte. Aber ich glaube schon, dass er nochmal kommen wird.
Aber zur Wahrheit gehört, um das abzuschließen, Martin. Deshalb hat man auch keinen Stürmer geholt im Sommer, weil man sich auch auf die Aslan-Tore verlassen hat. Und das ist nicht aufgegangen bis dato.
Ja. Jetzt hatten wir ja letzte Woche Markus Stegmann, Christian Flüthmann hier zu Gast. Erstmal danke, es gab super viel Feedback von euch, auch viel Kritik an den beiden. Die mussten sich da, glaube ich, einigen stellen. Wir gehen jetzt mal davon aus, mit Hopsch, das klappt noch. Irgendein Stürmer wird ja kommen, das ist ja eigentlich klar. Also haben sie ja so klar auch gesagt. Wie beurteilt ihr den Job, den die beiden und vor allem Markus Stegmann, der sich ja um die erste Mannschaft kümmert, jetzt im Winter gemacht?
Ich habe dazu einen Kommentar geschrieben, können wir nochmal verlinken. Man hat jetzt im Winter, denke ich, die Fehler des Sommers korrigieren können. Also, dass im Sommer viele Fehler gemacht wurden, das haben wir schon zuhauf angesprochen. Kein Sechser, kein richtiger Mittelstürmer. Viele Fehlgriffe, muss man sagen. Das sieht man ja auch an Leuten, die jetzt auf der Tribüne sitzen. Wenn vier Sommerneuzugänge in so einem Spiel auf der Tribüne sitzen, dann hat man eben einiges falsch gemacht, ist völlig klar. Aber ich glaube, man muss natürlich auch dazu sagen, die hatten jetzt auch ganz andere Möglichkeiten, ne? Ist ja auch einfacher.
Anderes Spielgeld.
Wenn du Geld in die Hand nehmen kannst und du kannst auf Nummer sicher gehen und einen Klaus Jasula holen oder Martinovic, dann weißt du ja, was du für eine Qualität bekommst. Das ist was anderes, ob du jetzt irgendwie ein Experiment mit einem Spieler aus der Regionalliga oder aus Belgien wagst, ne? Den du nicht so wirklich kennst. Und aber ich glaube trotzdem, dass man sich recht sinnvoll bisher verstärkt hat, wenn es jetzt noch gelingen sollte, einen kopfballstarken Mittelstürmer wie Patrick Hopsch zu verpflichten, dann hat man jetzt vier Leute geholt, ich würde es dabei ehrlich gesagt wirklich belassen, dann denke ich, hat Rot-Weiß das Rüstzeug, um die Klasse zu halten. Wir haben ja gestern fast einen Klassenunterschied gesehen. Also es kann ja einfach nicht sein, dass Hannover 96 mit der Mannschaft vor Rot-Weiß Essen steht. Da würde ich auch noch Stuttgart nennen und Unterhaching, das sind für mich drei klare Absteiger. So, und dann hat man noch die Mannheimer, man hat Osnabrück. Man hat möglicherweise 1860 München.
Und Rot-Weiß Essen.
Und dann muss man sich, dann Rot-Weiß Essen, das sind dann vier Teams, die sich drei Tickets sichern wollen. Und da muss RWE mit dieser Mannschaft dazugehören.
Flüthmann, Stegmann würde ich gerne nochmal ergänzen. Beide werden gerne immer in einen Topf geworfen.
Ja.
An dieser Stelle möchte ich das sagen. Ich glaube, da werden mir auch beide recht geben. Das ist nicht der Fall. Das sollte nicht der Fall sein. Flüthmann hat eine gänzlich andere Aufgabe. Der Kaderplaner ist Markus Stegmann. Soweit ich hörte, hatte Christian Flüthmann, ohne ihn in Schutz zu nehmen, das ist aber die Wahrheit, sehr, sehr wenig Einfluss auf die Transfers. Markus Stegmann hat das mit Christoph Dabrowski durchgezogen. Markus Stegmann zieht das mit Uwe Koschiner durch und jetzt kommt Flüttmann ins Spiel und auch Marc-Nicolai Pfeiffer, auch wenn er das ungern hören wird. Der innere Circle ist wieder größer geworden. Man hat die Köpfe zusammengetan, alle sind in der misslichen Lage, alle kämpfen um ihre Jobs. Im Wintertransferfenster reden wieder mehr. Im Sommer geht vieles auf die Kappe von Markus Stegmann. Deshalb gebe ich die Note heute, was haben wir, 27. Januar, 4-. Aber
gesamt,
gesamt 4-, 21 Spiele, 20 Punkte. Ich hatte im Januar auch oft auf dem Don Bosco-Gymnasium eine 4-, aber habe mich immer irgendwie rausgerappelt zum Sommer hin, irgendwelche Referate, Zusatzarbeiten und bin durchgekommen. Und so können die beiden es auch schaffen. Und vor allem Markus Stegmann jetzt durch diese Transfers und das gute Spielgeld, was er zur Verfügung hat. Dann muss er jetzt natürlich auch nochmal einen guten Stürmer holen.
Ja. Sommertransfers waren eine Katastrophe.
Genau.
Jetzt
aber ich sage, dieser Gesamtgemengenlage aktuell 4-. Nochmal, 21 Spieler, 20 Punkte, RWE hat noch nichts erreicht. Deshalb fand ich das auch sehr straight und gut, was Uwe Koschen hat gestern gesagt hat. Der war da alles andere als jetzt euphorisch. Der hat gesagt, jetzt ruhig, das war der erste Schritt. Ja. Wir haben gegen Hannover 96 gespielt, wie Martin sagt, Absteiger. Das hat mich alles an Rödinghausen oder so erinnert.
Ja.
Nach vorne hin gut, wie eine so eine U21-Mannschaft des 1. FC Köln, Fortuna Düsseldorf, Schalke, alle, die in der Regionalliga West spielen. Aber nach hinten, das ist ja Oberliga.
Deutlich schwieriger wird es jetzt am Sonntag. Dann geht's nach Bielefeld. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Die haben viel mehr Punkte als Essen. Ich glaube, 14 Punkte Unterschied sind es. Die versuchen da noch oben anzuklopfen, sind da noch voll im Saft. Ganz anderes Spiel, ganz andere Voraussetzungen.
Ganz anderes Spiel, wieder eine große Atmosphäre an der Bielefelder Alm. Ich glaube, 30.000 sind es wieder, ne, die da reingehen, wenn auch viele Essener mitfahren. Ja, da hat man nochmal die Möglichkeit zu zeigen, ob man wirklich sich was angenommen hat von diesem Anschauungsunterricht, den man bekommen hat in Aachen. Da muss man einfach wirklich so die gleiche Leidenschaft und Intensität zeigen, die man gegen Hannover in Phasen gesehen hat. Wird natürlich ein ganz anderes Spiel. 0-0 Hinspiel, ne, waren nicht viele Torraumszenen, haben sich mehr oder weniger gegenseitig neutralisiert, die Mannschaften. Aber ja, das ist jetzt die Chance für Rot-Weiß Essen, zu zeigen, dass man wirklich gelernt hat, dass man einen Schritt nach vorne gemacht hat. Ohne zwei, Ramin Safi und Brumme fallen aus, beide gelb gesperrt. Ist natürlich dann auch
Schulz, muss man schauen.
Schulz,
ne? Der hat es an der Schulter, glaube ich.
Den hat es sehr erwischt.
Heute im Laufe des Tages soll da irgendwo ein MRT gemacht werden und dann werden wir es wissen zum Nachmittagabend hin, werden euch informieren.
Tja, wenn da die Schulter raus ist oder eine Schulterecke-Längssprengung.
Da sind wir nicht nur bei einem Stürmer.
Dann sind wir nicht nur bei 2 Wochen, dann können das 4 bis 8 Wochen werden.
Und bei einem
eventuellen. Da muss man vielleicht schon mal drüber nachdenken, boah, muss ich jetzt noch einen Innenverteidiger holen?
Ja, das
aber
ist natürlich.
Aber zu Arminia, Kira, eigentlich gleiches Spiel von dem ganzen Flair wie in Aachen, nur der Gegner ist nochmal.
Ja.
Ne, da, also Bielefeld steht auch unter Druck. Die haben das erste Spiel gegen Cottbus vergeigt. Jetzt in Dortmund gestern eine Sahneleistung gebracht, zu Hause, die. Ich lege mich fest, leider. Rot-Weiß Essen wird das Spiel verlieren und steht dann wieder gegen Haching in derselben Position wie gegen Hannover. Ich habe gesagt, die verlieren in Aachen, gewinnen gegen Hannover, verlieren in Bielefeld, gewinnen gegen Haching und weiter habe ich nicht mehr überlegt. Mal schauen, ob ich recht behalte.
Ja, ist ja zumindest, wäre wahrscheinlich nicht allzu überraschend. Ich glaube, Bielefeld hat nur 22 Gegentore kassiert, zweitbeste Defensive. Ja. Also das ist schon.
Ja, Bonuspunkte, die muss man da jetzt holen.
Ja, aber du hast es gesagt, man müsste auch mal so einen großen schlagen.
Du musst auch mal so einen dicken weghauen, ne?
Wie der VfL Bochum, wer hat das gesagt? Ich glaube, Philipp Hofmann, der Stürmer. Nur durch Heimspielsiege werden wir nicht in der Liga bleiben. Nämlich ist es bei Rot-Weiß Essen. Du musst auch mal in Bielefeld gewinnen oder nächstes Auswärtsspiel ist dann übernächstes SVW in Wiesbaden. Dann hast du ein gefühltes Heimspiel, glaube ich, gegen in Dortmund. Du musst da du kannst nicht nur über die Hafenstraße kommen. Das ist so.
Ja. Gutes Schlusswort. Wir sind gespannt, was da rauskommt in Bielefeld. Freuen uns auf das Spiel. Weiteres Highlight-Spiel. Da hat die dritte Liga ja auch einige von im Petto. Und da kommen auch noch ein paar. Wir zeichnen, wie ihr kennt, nach dem Bielefeld-Spiel dann am Montag wieder hier auf. Ihr könnt von der Hafenstraße bei YouTube hören. Lasst uns da gerne ein Abo da, Kommentare. Wir freuen uns immer. Oder auf eurer liebsten Podcast-Plattform könnt ihr uns auch gerne abonnieren und folgen. Danke euch beiden.
Danke dir.
Danke, dass ihr dieses Mal wieder dabei seid. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
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 Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.